Guten Nachmittag, Gemeinde. Ich freue mich aufrichtig, euch alle zu sehen und ebenfalls hier zu sein, auch wenn es mich ein wenig nervös macht, etwas auf der Bühne auf Englisch sagen zu müssen, da dies nicht meine Muttersprache ist. Zum Glück hat der Herr mich mit einer wunderbaren Ehefrau gesegnet, die Linguistin ist, und heute wird sie alles, was ich sage, ins Englische übersetzen. Trotzdem wird es weiterhin eine automatische Übersetzung in mehrere andere Sprachen geben, obwohl die Wiedergabegeschwindigkeit dabei deutlich abweichen kann. Aber ich bin sicher, das ist ein kleiner Preis dafür, dass ihr die Predigt in eurer eigenen Sprache hören und ohne große Anstrengung verstehen könnt. Unsere Gemeinde als Ganzes entwickelt sich sehr schnell und stützt sich dabei auf Technologie. Ich erinnere mich an eine Zeit, als Dolmetscher sich hinter Pfeilern in der Haupthalle des Einkaufszentrums und unter der Rolltreppe auf dem -1 Stockwerk versteckten, laut ins Mikrofon atmeten und gleichzeitig versuchten zu flüstern, während die Stimme des Pastors immer irgendwo im Hintergrund deutlich zu hören war. Und erinnert ihr euch an die alten Zeiten, als das Setup-Team jeden Sonntagmorgen stapelweise schwere blaue Stühle aus dem Lagerraum über den Boden schleppte, um sie in der Haupthalle aufzustellen? Später bekamen wir Holzrollwagen, und heute müssen die Stühle überhaupt nicht mehr zurück ins Lager gebracht werden, und das Setup-Team ist ganz verschwunden. Wir finden immer wieder neue Lösungen, die das Leben in unserer Gemeinde erleichtern. Und in einigen Diensten verschwindet der Bedarf nach und nach ganz. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Die Menschen, die damals in diesen verschwundenen und vergessenen Diensten gedient haben, dienen weiterhin an anderen Orten. Rajan, der früher der Leiter des Setup-Teams war, versorgt die Gemeinde jetzt jeden Sonntag mit köstlichem Essen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich werde in der Mitte der Predigt auf Rajan zurückkommen. Alexander, der früher aus Tizvev anreiste, um die Vorhänge hinter der Bühne genau gerade aufzuhängen, hat Dutzende Abende damit verbracht, diesen Saal zu renovieren. Hope hat nach jedem Gottesdienst die Dekorationen und das Material wieder in den Lagerraum zurückgebracht und jetzt predigt er regelmäßig zu uns. Meine Frau hat früher die Gottesdienste ins Russische übersetzt. Und jetzt bereitet sie nach den Gottesdiensten Kaffee zu. Und die Person, die das vor ihr gemacht hat, hat vor 2 Tagen in einer Baptistengemeinde in Kanada ihre allererste Predigt gehalten. Ich bin sicher, dass es in unserer Gemeinde Dutzende weitere Beispiele wie dieses gibt. Dutzende von Menschen verbringen jede Woche Dutzende Stunden ihres Lebens, damit das Wort Gottes in diesem Saal gehört werden kann. Diese Menschen sind schwer zu bemerken, weil sie nicht an jeder Ecke darüber sprechen, was sie tun. Denn die guten Früchte, die wir im Laufe unseres Lebens tragen, sind kein Opfer und auch kein Endziel, das wir anstreben, um am Ende der Reise Punkte zu zählen und eine Belohnung zu erhalten. Es ist ein Bedürfnis, genauso wie das Bedürfnis nach Nahrung, Ruhe und Gemeinschaft. Vor 3 Jahren saß ich mit dem Pastor einer kleinen Kirche in Belarus in einer Sauna. Er erzählte mir, dass das Dach des Kirchengebäudes zu lecken begonnen hatte und repariert werden musste. Aber es gab nur wenige Menschen und infolgedessen sammelten sich Schmutz und Kalk an auf dem Boden und es gab einfach nicht genug Kraft, um alles zu reinigen. Doch schon bald bemerkte der Pastor, dass jeden Tag, nachdem die Renovierungsarbeiten beendet waren, eine Frau in die Kirche kam, um den Boden zu wischen. Sie war kein Mitglied der Gemeinde und hatte eigentlich mit niemandem engeren Kontakt. Sie kam nur manchmal sonntags, um die Predigt zu hören. Der Pastor fragte sie: "Warum machst du das? Warum hilfst du? Du bist ja nicht einmal Gemeindemitglied." Und sie antwortete: "Weil ich nicht anders kann. Denn auch ich habe Nutzen von der Kirche." Kurz danach wurde sie durch die Taufe mit Wasser aufgenommen. Vor etwa einem Jahr schloss sich Maya dem Aufbauteam an. Wir teilten uns in Schichten auf und sie musste eigentlich nur einmal im Monat kommen und helfen. Aber sie kam jeden Sonntag. Eines Tages fragte ich sie, warum sie gekommen sei, denn an diesem Tag war ich mit meiner Schicht dran, und sie antwortete, aber genau darum geht es, man kommt und hilft, weil man es kann. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Steht im 7. Kapitel des Matthäus-Evangeliums geschrieben. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Diese Sätze sind Ihnen sicher bekannt, denn sie gehören zu den Schlüsselversen der Bergpredigt, den Worten Jesu Christi, und ich widerspreche Ihnen in keiner Weise, aber es gibt eine Nuance. Und das ist der Grund, warum wir heute auf dieser Bühne stehen. Es kommt vor, dass ein guter Baum so sehr danach strebt, gut zu sein, so sehr gute Früchte tragen möchte, mehr davon und öfter, dass er statt guter Früchte nur angenehme Früchte hervorbringt. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass uns sonntags mehrere ältere Männer und Frauen besuchen. Sie verstehen kein Wort Englisch, aber nach dem Gottesdienst sind sie immer die Ersten, die sich für das Essen anstellen. Und manchmal nehmen sie ziemlich viel. Ich fragte Ratchan, was man in solchen Fällen tun solle. Er sagte zu mir, gib ihnen so viel, wie sie wollen. Ich traute meinen Ohren nicht und fragte noch einmal nach. Aber sie sind immer die Ersten in der Schlange und nehmen so viel, dass vielleicht jemand anderes nichts mehr von dem leckeren Essen bekommt, das du und die anderen zubereitet haben. Und Ratchan sagte wieder zu mir, Alex, das ist in Ordnung. Gib ihnen einfach so viel, wie sie möchten. Das wurde für mich ein Moment der Erkenntnis. In diesem Augenblick wurde mir klar, dass mir der offizielle Dienst im Aufbauteam und die Mithilfe im Sonntagscafé wichtiger geworden waren, als die Menschen, für die wir das alles organisierten. Es war mir wichtiger geworden, alles ordentlich und anständig zu machen, darauf zu achten, dass alle Zahlen stimmten und jeder genug von den herrlichen Hähnchenschenkeln bekam, die Ratchan zubereitet hatte. Das war mir wichtiger geworden, als die Menschen zu versorgen, die tatsächlich etwas zu essen brauchten. Eine sehr ähnliche Geschichte wird auch im Lukas-Evangelium beschrieben. Lukas 10, 38 bis 42. 38. Während Jesus und seine Jünger weiterzogen, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau namens Martha in ihr Haus aufnahm. 39. Sie hatte eine Schwester namens Maria, die sich zu den Füßen des Herrn setzte und seinen Worten zuhörte. 40. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Sie trat zu ihm und sagte, »Herr, ist es dir gleichgültig, dass mich meine Schwester die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen.« 41. »Martha, Martha«, antwortete der Herr, »du machst dir viele Sorgen und Mühen.« 42. »Aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, und das soll ihr nicht genommen werden. Ich komme ursprünglich aus Belarus, und als Kind sah ich oft Werbespots im Fernsehen für einen Saft namens Kindergarten. Kleine Kinder, als Früchte verkleidet, liefen auf die Bühne und sagten Gedichte auf. Ich bin eine Aprikose, gewachsen im Süden. Und ich bin eine Gartenpflaume, reif und violett. Und ich bin eine Tomate, ich freue mich hier zu sein. Vor kurzem hat meine Frau für mich irgendein Gemüse gekocht. Es war grau, unscheinbar und sah aus wie eine nasse Socke. Aber der Geschmack war wunderbar, irgendwo zwischen Kohl und Pilzen. Ich fragte meine Frau, was ist das? Sie antwortete, das ist eine Artischocke. Ich fragte noch einmal, was? Artischocke, erwiderte meine Frau und zeigte mir einen Wikipedia-Artikel. In diesem Artikel war ein Foto von diesem Gemüse und eine ausführliche Beschreibung. Es gab sogar einen Stammbaum dazu. In diesem Artikel stand mehr Information als über den aktuellen König von Großbritannien, zumindest in der russischsprachigen Wikipedia. Aber wissen Sie, was mir klar wurde? Mir wurde klar, dass mir der Ursprung der Artischocke und ihre Verwendungen vollkommen gleichgültig sind. Sogar ihr Stammbaum interessiert mich überhaupt nicht. Das Einzige, was mich an der Artischocke interessiert, ist ihr wunderbarer Geschmack. Irgendwo zwischen Kohl und Pilzen. Es hat mir so gut gefallen, und ich fing an, Artischocken zu lieben und wollte, dass sie Teil meines Lebens werden und regelmäßig auf meinem Tisch stehen. Weil sie lecker sind. Wenn einige von euch Aprikosen lieben, bin ich sicher, dass ihr sie nicht liebt, weil die Aprikose im Süden gewachsen ist. Und wenn ihr Pflaumen liebt, liebt ihr sie nicht, weil sie violett, reif und im Garten gewachsen sind. Ihr liebt sie, weil sie lecker sind. Und wisst ihr, worüber ich noch nachgedacht habe, während ich diese Artischocke gegessen habe? Ich habe daran gedacht, dass Jesus, wenn ich einmal im Himmel vor ihm stehe, mich nicht einmal beim Namen rufen und fragen wird, wie ich gedient habe oder wie viele Stühle ich aufgestellt habe. Falls jemals jemand einen Wikipedia-Artikel über mich schreibt, wird er ihn nicht lesen oder meinen Stammbaum betrachten. Das Einzige, was ihn an mir interessieren wird, ist, wie lecker ich bin. Das Einzige, was ihn an dir interessieren wird, ist, wie lecker du bist. Ich weiß, das klingt seltsam. Also lass uns zum 7. Kapitel des Matthäus-Evangeliums zurückgehen. Sieh dir die Verse 22 und 23 an. 22, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele wunderbare Werke getan? 23, und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich habe gerade bewusst alle miteinander vermischt. Es gab eine Zeit, in der ich glaubte, dass das Predigen von der Bühne die Gott am meisten gefällige Dienstform sei. So sichtbar, so auffällig, offensichtlich sehr wichtig. Aber das letzte Mal, dass ich gepredigt habe, ist 5 Jahre her, weil mir irgendwann klar wurde, dass ich das Mikrofon mehr liebte als das Wort Gottes. Mir fiel auf, dass ich Aufnahmen meiner Predigten immer wieder ansah und mich dabei selbst bewunderte. An diesem Punkt könnte man sagen, dass das Dienen im Setup-Team gottgefälliger ist als das Predigen von der Bühne. Oder das Dienen im Sonntagscafé. Oder jeder andere Dienst, bei dem man keine offensichtliche Belohnung in Form von Respekt oder Anerkennung erhält. Aber heute haben wir bereits verstanden, dass das nicht der Fall ist. Ganz gleich, was du tust, ganz gleich, wie gut deine Absichten sind, all das ist bedeutungslos, wenn du das gute Teil, das Maria gewählt hat, vergessen hast. Lukas 18, 10, 14, 10. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. 11 Der Pharisäer stand da und betete bei sich. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. 12 Ich faste zweimal in der Woche, ich gebe den Zehnten von allem, was ich besitze. 13 Der Zöllner aber stand weit abseits, wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. 14 Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus eher als jener. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Dies sind ebenfalls sehr bekannte Verse aus dem Lukas-Evangelium. Aber ich möchte Ihnen etwas hinzufügen. Mir scheint, wir missverstehen dieses Gleichnis, wenn wir denken, dass alle Menschen in 2 Kategorien eingeteilt werden. Einige sind stolz und ihr Glaube ist unaufrichtig und formell, während andere demütig sind und deshalb in Christus gerettet werden. Dieses Gleichnis handelt vielmehr davon, dass in jedem von uns etwas lebt, das nur darauf wartet, unseren Glauben zu verdrängen. Es ist nicht einmal ein Kampf, es ist ein subtiler Giftstoff, der uns von innen heraus zersetzt. Und es gibt nur einen Weg, dies zu verhindern. Wachsam zu bleiben und uns jeden Tag zu fragen, habe ich aufgehört, schmackhaft zu sein? Sind meine Früchte fad geworden? Ist der gute Teil in dem, was ich tue, noch vorhanden? Warum verdiene ich Geld? Um meiner Familie alles zu geben, was sie braucht, und großzügig zu teilen? Oder um es endlos anzuhäufen, wie der törichte reiche Mann, der seine alten Scheunen abriss und neue baute, nur damit die Ernte hineinpasst. Warum komme ich sonntags in die Kirche? Um durch die Predigt gestärkt und durch die geistliche Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern inspiriert zu werden? oder um Neuigkeiten und Klatsch auszutauschen und mich in meiner Muttersprache mit der Gemeinde zu unterhalten? Warum lese ich jeden Tag die Bibel? Weil ich nach dem Wort Gottes hungere, oder lese ich sie nicht, weil es in letzter Zeit zu viel Arbeit gab oder weil die Kinder so viel Aufmerksamkeit fordern? Ich stelle diese Fragen nicht, um euch zu beschuldigen, sondern weil sie mich persönlich ständig beschäftigen. Aber auch ihr seid ehrlich zu euch selbst vor dem Herrn. Vielleicht glänzt in eurem Leben gerade ein Bereich mit falschem Glanz. Das passiert jedem außer Christus. Vor 2 Wochen waren wir bei Stanley zu Besuch und spielten ein Spiel namens Namen. Ihr kennt dieses Spiel wahrscheinlich. Jeder Teilnehmer bekommt einen Aufkleber mit dem Namen einer berühmten Person auf die Stirn geklebt und muss erraten, wer er ist. Jemand bekam den Namen Apostel Petrus. Er stellte die üblichen Fragen für diese Situation. Bin ich ein Mann? Bin ich aus dem Neuen Testament? Bin ich ein Apostel? Aber dann fragte er, bin ich gut? Wir alle antworteten sofort. Ja, ja, natürlich. Und eine Sekunde später dachten wir darüber nach und fügten hinzu, so etwa 70%. 10% für jedes Mal, als er Christus verleugnete. Es kann so schwer sein zu glauben, dass etwas Schlechtes und Falsches in uns ist, in den Jüngern und Nachfolgern von Jesus. Aber heute komme ich mit einer guten Nachricht zu euch. Wenn ihr wirklich glaubt, wenn ihr in der Gegenwart Gottes lebt, wenn euer Herz wirklich heilig, hingebungsvoll und ehrfürchtig ist, auch wenn sich der Schwerpunkt eures Dienstes verlagert hat, werdet ihr mit der Zeit dennoch zum guten Teil zurückkehren. Der Apostel Petrus schreibt darüber in seinem Brief an die Gemeinden Kleinasiens, und ich werde nun eine Passage daraus vorlesen. 1. Petrus 1, 6 bis 9. Darüber freut ihr euch, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Sieben damit die Bewährung eures Glaubens, die viel kostbarer ist als vergängliches Gold, das durchs Feuer erprobt wird, sich lobenswert und herrlich und ehrbar erweise bei der Offenbarung Jesu Christi. Acht, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, und ihr jubelt mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. 9. Indem ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung eurer Seelen, davontragt. Gestern wurde bei einem theologischen Frühstück eine interessante Frage aufgeworfen. Wir diskutierten darüber, ob das Heil verloren gehen kann und dementsprechend auch, ob der Glaube verloren gehen kann. Die Frage lautete, wie kann man überhaupt wissen, ob echter Glaube in einem selbst vorhanden ist? Und die Antwort wurde heute bereits gegeben, ein guter Baum bringt gute Frucht, aber ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Lassen Sie mich das umformulieren. Prüft euch selbst an euren eigenen Früchten. Fragt euch heute und fragt euch immer wieder, gibt es falsche Früchte in meinem Leben? Und wie der Apostel Petrus in seinem Brief schreibt, empfangt das Ziel eures Glaubens, die Rettung eurer Seelen. Seid nicht stolz, macht den Glauben nicht zur Formsache. Bringt keine glänzenden Früchte nur zum Schein hervor, sondern liebt, glaubt und freut euch mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Das Ende der Predigt.